Und während die Kinder so ihren Weg nach draußen finden und die Kollektenbeutel noch durch die Reihen, durch die letzten Reihen gehen, möchte ich einfach mit der Einleitung starten in unsere Predigt, die heute das Thema die Glaubensreise abschließt. Es geht um die verschiedenen Phasen im Leben und in der Nachfolge. Es gibt noch mehr Phasen, über die man sprechen kann, aber heute möchte ich an der Stelle ganz bewusst einen Punkt machen, der mehr oder weniger aber als Semikolon zu verstehen ist. Ich möchte nochmal wiederholen, und zwar, ihr habt diese Abbildung schon mehrfach gesehen, diese 5, 6 Phasen oder 7 Phasen, um die es geht. In dieser ersten Phase, Gott erkennen, die Erkenntnis Gottes, da werden wir uns dessen bewusst, dass Gott da ist. Das ist eine Phase voller Staunen über Gott, weil er einfach groß ist, weil er wunderbar ist. Und da kommt auch so ein Stück Ehrfurcht rein, weil ich erkenne, wie Gott für mich ist und wer ich bin. Und Dankbarkeit natürlich. Und man ist einfach nur erstaunt über die bedingungslose Liebe Gottes. Und dann geht es weiter in dieses Leben der Nachfolge. Das treibt uns sozusagen in diese Phase 2, in dieses Leben als Jünger von Jesus, in dem wir stark wachsen, in dem so ein Hunger da ist, mehr zu erleben, mehr zu lernen, mehr zu bekommen, Bibel zu lesen, Podcasts zu hören, Gottesdienste zu besuchen, die Veranstaltung, Kurse und so weiter. Einfach so ein Hunger nach mehr, diese, wie ein Schwamm, der trocken ist, wo man Dinge aufsaugt. Und in dieser Phase liebt man auch die Gemeinschaft, die damit einhergeht, die Gemeinschaft mit anderen Menschen, die ähnlich ticken wie wir, die gleichgesinnt sind. Und man gewinnt so nach und nach an Selbstvertrauen und weiß, okay, ich habe das Gefühl, jetzt weiß ich ungefähr, worauf es ankommt. Mein Glaube hat ein solideres Fundament. Ich habe verschiedene Sachen reflektiert einfach. Ich weiß so, habe so ein Framework aufgebaut. Und das geht dann dahin, dass man dies in ein aktives Leben bringt. Dieses Fruchtbringen, worüber Ole in der letzten Woche gepredigt hat. Dieses Nachfolge, die Früchte nach sich zieht. Wo man vielleicht sogar erste Verantwortung übernimmt, Leitung übernimmt, für andere da ist, so ein Ort sein kann, wo man eine Ressourcperson für andere Menschen ist. Und man ist zuversichtlich und hat das Gefühl, ja, ich komme so in diese Berufung rein. Das, was ich bin, das, was Gott vorhat und mein Leben, das matcht so, das kommt so zusammen. Man kann das vergleichen, das habe ich diese Woche gelesen, wie bei einem Fahrrad, was man geschenkt bekommt. Man bekommt so, stell dir vor, Weihnachten, ein Fahrrad steht dann im Wohnzimmer, du kommst die Treppe runter und wow, endlich, genau so mit den sämtlichen Specs, die du auf dem imaginären Wunschzettel gegeben hast oder Amazon gesteckt hast. Da steht dieses Fahrrad da und du stehst daneben und bewunderst erstmal dieses Fahrrad. Und bei kleinen Kindern ist es so, die müssen dann erstmal Fahrrad fahren lernen. Das ist so das Zweite, wo man anfängt mit Stützrädern. Ein Erwachsener hält so den Sattel nebenbei und versucht das Fahrrad aufrecht zu erhalten. Hoffentlich klappt das Lenken, hoffentlich klappt das Bremsen, das Gas geben meistens kein Problem. Das ist so dieses Leben in der Nachfolge. Und irgendwann kommen die Stützräder ab. Und dann kommt so diese Freiheit, dieser eigentliche Genuss des Fahrradfahrens. Man fliegt förmlich dahin und wenn da mal Gegenwind kommt oder wenn da mal ein Berg kommt, der wird mitgenommen. Das gehört einfach zur Reise dazu. Du weißt es fühlt sich gut an und im Glauben, du hast es mit dem Glauben verstanden, Jesus und du für immer, es geht vorwärts, es geht aufwärts, Phase 4 kann kommen. Aber Vorsicht, irgendwie kommt die Phase 4 so ganz anders, als man sich dieses vorstellt. Nämlich, wie beim Fahrrad, man fängt irgendwie so an zu taumeln. Und das irritiert viele in ihrem Glauben, wenn so plötzlich nach so einer Phase der Produktivität, wo jedes Gebet kraftvoll ist, wo man den Namen Jesu ausspricht und es folgen Zeichen, es kommen Wunder, es ist eine Vollmacht da und dann plötzlich betest du und wunderst dich, passiert nichts. So ungefähr, warum ist das so trocken? Und das kann echt irritierend sein. Das ist ganz normal. Du bist nur so dahin geflogen und plötzlich hast du das Gefühl, dass nicht die Stützräder ab sind vom Fahrrad, sondern die Räder rausfliegen. Und es nicht mehr vorwärts geht. Und das ist ehrlich gesagt, diese Phase 4 ist die Phase, wo die meisten im Glauben, aber auch in Gemeinschaften aussteigen wollen. Niemand möchte da wirklich sein. Keiner sucht sich das aus. Keiner sagt, yeah, Frucht bringen und jetzt endlich Reise nach innen. Das sagt niemand so richtig. Das kommt über dich. Das kommt einfach. Manchmal findest du dich auch so ein bisschen gegen deinen Willen dort wieder. Weil Gott, der Autor deiner Reise ist, einen nächsten Schritt mit dir vorhat. Und er weiß, wenn du das ganze Leben lang Frucht bringst und kraftvoll unterwegs bist, gehen dir verschiedene Sachen, die du an Gott, über Gott oder über dich selbst lernst, einfach durch die Lappen. Da bleibt dann ein Stück Reife auf der Strecke. Wenn du immer nur mit Vollgas unterwegs bist, weißt du nicht, dass dein Wagen auch mal gewartet werden muss. Wenn du immer nur Gas gibst, immer nur weiter willst, immer nur höher hinaus willst, dann gehen dir andere Sachen, andere Erfahrungen einfach durch die Lappen. Und dann fängt so das Glaubenshaus an zu bröseln. Ich habe so eine Folie hier, das ist, glaube ich, die nächste Folie. Das ist so viel Bröseln dabei. Und oftmals kommt es, hier sind noch ein paar Schriftarten nicht ganz so geworden, wie wir das gewünscht haben. Diese Phase 4, das ist so eine Einladung auf eine innere Reise und wird oftmals durch äußere Umstände ausgelöst, durch äußere Ereignisse. Das kann eine Krise in deinem Leben sein. Das kann ein Verlust sein, den du erleidest. Das kann Verrat sein von anderen Menschen, vielleicht eine Diagnose, die ein Arzt dir mitgibt. Kann auch der Tod sein von anderen Menschen, von nahestehenden Leuten. Manchmal auch von Menschen, wo du gar nicht den Eindruck hattest, wir stehen uns so nah und es nimmt dich plötzlich mit. Auf eine Weise, wo du über dich selbst überrascht bist. Vielleicht auch eine Scheidung, durch die du durchgegangen bist oder durchgehst. Oder von nahen Bekannten und Verwandten, wo du hautnah dran bist. Und das kann eine Einladung sein zu einer inneren Reise. Die häufige Reaktion darauf ist, wenn man noch in dieser Phase 3 drin ist, in diesem Gasgeben drin ist, dass man mit noch mehr Vollmacht betet, mit noch mehr Inbrunst betet. Und das Problem, die Herausforderung mit diesen Werkzeugen aus Phase 3 anpacken und lösen möchte. Aber du wirst merken, manchmal kommt man in diese Phase 3, 4 Mal ran, dass die Werkzeuge nicht mehr passen. Das ist wie wenn du einen Mutternschlüssel hast und du merkst, ey, der ist zu groß oder der ist zu klein oder der Schraubendreher passt nicht. Oder ich habe nie gewusst, dass es auch Torx 25 oder 27 Schrauben gibt. Und du hast immer nur mit deinem PX2 da rumgewirkt und es klappt einfach nicht. Und es ist eine Zeit der Heilung, wo sich dir die Welt öffnet für Facetten, die du vielleicht noch nicht kennengelernt hast. Der Transformation des inneren Wachstums. Wir sehen in der Bibel mehrere Menschen, die in so eine Situation reingekommen sind. Hiob. Wenn man das Buch Hiob liest, sieht man, dass von außen eine Krise in sein Leben gekommen ist. Ich will gar nicht weiter ins Detail eingehen. Die Emma ist jünger. Für sie ist eine Welt zusammengebrochen. Und sie musste sich erstmal neu sortieren. Sie sind auf diese Reise nach innen gegangen. Sie mussten neu prozessieren. Ihr ganzes Leben, ihre Vorstellung von Gott ist umgekrempelt worden. Und das Schöne ist, Jesus hilft ihnen dabei. Maria von Magdala, als sie die Auferstehung bezeugt, gleiches Spiel. Sie ist total irritiert. Sie hat den Eindruck, ihr Herr ist aus dem Grab geklaut worden. Jetzt klauen die auch noch die Leichen. Was soll denn das hier? Und dann muss sie erst mal merken, hey, Jesus ist auferstanden. Oder, und da möchte ich etwas näher darauf eingehen, Saulus in Apostelgeschichte 9. Diese Phase 4, die ist eine ungemütliche Phase. Wir sind oftmals in einer Situation, wo unsere Weltsicht nicht mehr passt. Wo das, was wir immer für richtig gehalten haben, plötzlich so, das passt einfach nicht mehr zu dem, was ich erlebe. Das, wie ich mir alles gedacht habe und die Realität, wie ich sie wahrnehme, passt nicht mehr zusammen. Jemand hat das mal verglichen mit einem Hummer. Ein Hummer, manche essen das sogar, ein Hummer ist ein Krustentier. Also er hat nicht wie wir Knochen und drumherum Fleisch, sondern bei ihm ist es irgendwie umgedreht. Ne? Er ist ein Weichtier und außenrum herum ist eine Kruste. Das heißt, was bei uns innen drin Stabilität gibt, ist bei ihm der Panzer außenrum, der ihm halt Stabilität und seine eigentliche Form als Tier gibt. Also es ist so ein Außenskelett. Manche sagen Exoskelett dazu, außenliegend. Und damit ein Hummer wächst, schmeißt er in seinem ersten Lebensjahr bis zu 10-mal dieses äußere Skelett weg, diesen Panzer. Der wird weggeschmissen, weil er einfach zu klein ist für sein Wachstum. Später sinkt diese Häufigkeit auf einmal pro Jahr oder sogar einmal in mehreren Jahren. Aber wichtig ist immer, es beginnt dieser Part, wo der Hummer größer wird und irgendwie hält ihn was gefangen dort. Und er kommt so an seine Grenze ran, kann sich nicht mehr richtig bewegen, er wächst. Und dann muss der Moment kommen, wo das Skelett irgendwie weg kann. Nun hat der Hummer jetzt keinen Muskel, wo er nach außen greift, den Panzer aufbricht, sondern er hat so eine Taktik, wo er sich mit Wasser voll saugt von innen und Wasser kann einen ungeheuerlichen Druck aufbauen. Und dann sprengt er förmlich dieses Skelett weg. Boom! Den Panzer, der ist weg. Und dann kannst du dir vorstellen, wie sich der Hummer plötzlich fühlt. Wir würden denken, Freiheit! Und dann kommt so ein Beutetier da oder so ein Fresstier und sagt, Beute! Okay? Der Hummer ist erstmal schutzlos ausgeliefert. Und so fühlen sich auch Menschen in Phase 4, wo man denkt, oh, schön, endlich Reise nach innen, fühlt sich gemütlich an, passt zu Advent. Nee, du fühlst dich schutzlos ausgeliefert. Weil alles, was bei dir für Form und Ordnung gesorgt hat, da ist der Halt weg. Stell dir vor, wenn du ohne Skelett unterwegs bist, Skelett ist das, was dir Halt gibt, was deinen aufrechten Gang ermöglicht. Wenn du ohne Skelett wärst, wärst du so ein Brei, der auf dem Boden dahin wabert. Das funktioniert nicht. Versuchen so ein paar Muskeln, versuchen da Bewegungen zu machen, aber es haut nicht hin, es klappt nicht. Und so fühlt man sich manchmal in Phase 4. Und eine Person in der Bibel, ich vermute, der hat sich auch so ein bisschen gefühlt, weil seine Welt einfach aus den Fugen geraten ist. Lass uns mal in Apostelgeschichte 9 eintauchen. Saulus, der Jünger des Herrn, der die Jünger des Herrn immer noch mit großer Wut verfolgte und sie mit dem Tod bedrohte, ging zum hohen Priester und er bat sich Schreiben an die Synagogen von Damaskus. Die Briefe würden ihn bevollmächtigen, ach, das ist ja gruselig hier, wieder. Die Schriftart ist unbekannt. Die Briefe würden ihn bevollmächtigen, die Anhänger des neuen Weges aufzuspüren und diese Männer und Frauen gefesselt nach Jerusalem bringen. Das ist das, wo Paulus momentan hin unterwegs ist. Er ist bekannt in der jüdischen Welt und wir sehen ihn ja immer so als diesen gottlosen Verfolger der Gemeinde. Wenn man mit jüdischer Perspektive auf Paulus sieht, dann sieht er anders aus. Paulus ist ein eifriger Verfechter des Glaubens. Er ist kein Atheist. Er ist gläubig. Er glaubt. Er hat seinen Glauben. So wie ihn alle vor 10 Jahren auch noch hatten. Alle Juden. Da gab es nämlich noch keine Christen. Paulus ist ein gläubiger Mann. Und er geht natürlich einen Schritt zu weit. Aber in seiner Glaubensreise ist er wohl in Phase 3. Er ist mit Vollgas unterwegs. Er hat einen vollen Terminplan, denn er hat große Aufgaben vor sich, die er erfüllen möchte. Und dann geht es weiter. Ab Vers 3, auf der nächsten Folie ist das. Aber auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht vom Himmel. Es blendete ihn von allen Seiten und er stürzte zu Boden. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Doch der sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Du stehst jetzt auf und gehst in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Plötzlich bricht die Welt von Saulus auseinander. Und er hat sich das nicht ausgesucht. Ein Licht blendet ihn plötzlich. Und er fällt zu Boden. Und Gott bricht aus dieser Box heraus, in der Saulus ihn die ganze Zeit gesteckt hat, in der er ihn festgehalten hat. Mit ganzer Kraft hat sich Saulus für den jüdischen Glauben eingesetzt, um ihn vor Irrlehrern, denn so waren die Leute des neuen Weges vermeintlich, zu schützen. Und jetzt hört er, dass das alles nichts mehr zählt, dass das falsch sein soll. Hey, wie muss sich Saulus da fühlen? Dass sein Bild von Gott, was er sich so hart erarbeitet hat, durch so viel Schriftstudium, durch so viele unzählige Stunden, die er investiert hat, um das Wort Gottes auswendig zu lernen, das soll alles für die Katz sein. Stellt euch das mal vor. Du hast den Eindruck, du kennst Gott nicht mehr. Und du bekommst in so eine Identitätskrise, weil plötzlich alles, was du gelernt hast und das, was du erlebst in dem Moment, das passt nicht zusammen. Das steht auf Kriegsfuß miteinander. Du hast keine Kategorie dafür. Du hast nicht das entsprechende Werkzeug, um das im Griff zu bekommen, was du gerade erlebst. Und es kann sein, dass es deine Welt auf den Kopf stellt. Wer bin ich eigentlich? Was ist denn eigentlich mein Ding? Was soll das hier? Und dann lesen wir weiter, noch ein Vers. Die Männer, die ihn auf der Reise begleiteten, standen sprachlos da. Sie hörten zwar eine Stimme, aber sie sahen niemand. Stell dir das vor, du versuchst es zu teilen, was du gerade erlebst, aber die anderen checken das nicht. Die verstehen das einfach nicht. Die sehen nämlich das Licht nicht. Die hören zwar die Stimme, aber sie haben nicht diese, wie man von Paulus manchmal sagt, diese Erleuchtung. Und diese Kämpfe in Phase 4 sind vielfach innere Kämpfe, die dein Inneres betreffen. Und oftmals trotzen wir dieser inneren Veränderung. Wir wollen sie von uns weghalten, weil wir das Gefühl haben, sie bedroht uns. Sie bedroht alles, was uns wichtig ist. Vielleicht sogar unsere Zugehörigkeit. Und stell dir das bei Paulus vor. Das, wofür er gekämpft hat, zählt nicht mehr. Er verliert seine Position. Er verliert sein Ansehen. Er verliert seinen Ruf. Er verliert seine Identität. Im Prinzip steht alles auf dem Spiel. Er hat die Herrscher gefragt, ob er das tun darf. Ja, mach das. Es ist okay. Das ist jetzt dein Auftrag. Und eigentlich gibt es für Paulus überhaupt keinen Anreiz, dass er seine Ansichten verändern soll. Außer dem, was er gesehen hat. Und das Dumme ist, er ist der Einzige, der es gesehen hat. Das macht einsam. Und doch ist diese Phase 4 so eine Phase, die eine Einladung ist, loszulassen, etwas loszulassen, was wir versuchen im Griff zu halten, was sich aber jetzt in dem Moment nicht mehr greifen lässt. Und das fühlt sich, ja, nicht zu verwundern, befremdlich an. Wundere dich also nicht, wenn du in Phase 4 bist und Menschen über dich mit dem Kopf schüttelt und auch nicht verstehen, wie verhält sie sich oder wie verhält er sich. Diese Reise nach innen, die kann lang anhalten und tiefgehend sein. Und es erfordert so einen gründlichen Blick auf sich selbst. Und dann lesen wir weiter, Vers 8 und 9. Paulus richtete sich vom Boden auf, aber als er die Augen öffnete, konnte er nichts sehen. Man fühlt sich orientierungslos. Die neue Welt ist noch nicht sichtbar. Man musste ihn an der Hand nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind, er aß und er trank nichts. Um Paulus zu werden, musste Saulus loslassen. Um Paulus zu werden, musste Saulus loslassen. Und Phase 4 ist eine Einladung auf eine Reise nach innen. Und zu dieser sind nicht alle bereit. Nicht jeder sagt, jo, ich will das. Sondern häufig zieht man sich auf bekanntes Territorium zurück und sagt, ach komm, nein, das kann jetzt nicht sein. Das darf jetzt nicht sein. Und ganz schnell ist die Reaktion, man sucht nicht nach innen, sondern man blickt nach außen und sagt, ah, ich hab mich getäuscht, das geht nicht so. Und man wechselt Freunde, man wechselt die Umstände, um mit der neuen Realität klarzukommen. Und lässt sich nicht auf diese Reise nach innen ein. Gott ist an der Stelle wahrscheinlich relaxed und sagt, okay, your way. Und schaut zu. Denn in dieser Zeit heißt es ehrlich werden vor Gott, um überhaupt weiterzukommen. Und ehrlich werden darüber, wo ich verletzt bin, wo ich vielleicht andere verletzt habe und wo Veränderungen auf meiner Seelenebene geschehen sollen. Pizzicato, ein Autor, der viel über geistliche Reife geschrieben hat, er sagt, du kannst nicht geistlich gesund und emotional unreif bleiben. Du kannst nicht geistlich gesund werden und emotional unreif bleiben. Beides gehört hier zusammen. Und das ist diese Reise nach innen ist eine Einladung, dich selbst unter die Lupe zu nehmen. Was ist denn mein Verhalten? Wozu tendiere ich? Tendiere ich, ist mein Reflex, ganz schnell nach außen zu gehen, mir etwas anderes zu suchen, weil mich das langweilt oder weil das unbequem wird. Kommt so ein, es ist wie wenn man eine Wunde hat, die noch nicht ganz verheilt ist. Und das Gefühl ist, immer wenn ich in die Nähe der Wunde komme, ziehe ich schon die Hand weg. Habt ihr das gesehen bei Kindern, die zum Beispiel ein Pflaster hatten? Immer wenn du in die Nähe kommst, einfach nur um die Wunde zu checken, ziehst du sie weg. Oder du gehst selbst zum Arzt, hast eine Untersuchung an der OP-Wunde und der Arzt kommt so ein bisschen in die Nähe und du zuckst. Einfach so, du hast doch nichts gefühlt, aber es ist so ein Zucken da, so ein Reflex da. Und so ist es manchmal auch bei der Reise nach innen, manchmal zuckt man zurück. Und dieses Zucken ist einerseits eine natürliche Reaktion, zum anderen aber auch ein Hinweis. Da ist was. Da ist was, was dir irgendwann mal Schmerz verursacht hat. Und das ist eine gesunde Reaktion. Angst vor Schmerz ist etwas sehr Gesundes. Das ist nichts Krankes, was man sich abtrainieren muss. Es wäre nicht in Ordnung, sich die Angst vor dem Schmerz abzutrainieren. Aber es ist eine Herausforderung, dem Schmerz zu begegnen und zu sagen, okay, da ist was, da muss ich genau hingucken. Die Predigt heute habe ich ganz bewusst in 2 Teile geteilt. Denn wir gehen jetzt nicht weiter 4, 5 und 6 und 7 und so weiter in den nächsten Wochen, sondern wir wollen heute einen Teil dieser Reise nach innen haben. Und im zweiten Teil der Predigt gucken wir uns dann noch einen weiteren Schritt an. Und das ist sozusagen die Wand. Und diese beiden Parts, die Reise nach innen und die Wand, die gehören irgendwie untrennbar zusammen. Aber sie sind unterschiedliche Facetten, fast schon derselben Phase. Aber die Wand ist markant und deshalb bekommt sie einen extra Platz. Und beides ist die Vorbereitung für die Schritte und für alles, was danach kommt. Auf das will ich heute nicht groß eingehen. Aber ihr werdet schon merken, wenn ich nachher über die Wand spreche, dass da vieles vorbereitet wird und manches sich auch so in Gedanken schon von selbst ergibt. Aber heute möchte ich noch ein paar Fragen stellen für diese Reise nach innen. Es gibt hier auf der Folie ein paar Reflexionsfragen, die kannst du abfotografieren. Und ich möchte, nachdem ich sie vorgelesen habe, einfach so eine Minute Stille anbieten, wo du sagst, ich denke mal darüber nach, was Fragen an mich herangetragen sind. Beschäftige mich damit. Und wir werden dann auch hier vorne wieder diese Endlos-Papierrolle ausrollen, als Zeichen von so einer langen Reise, einer Glaubensreise, wo man einfach Sachen aufschreiben, festhalten kann. Vielleicht hilft dir das beim Prozessieren. Vielleicht hilft dir das, so eine Momentaufnahme zu machen. Aber jetzt mal zu dieser Reise nach innen, zu dieser vierten Phase, die ich jetzt so angestoßen habe, ein paar Reflexionsfragen und noch ein paar Kommentare. Auf der Folie sind die Reflexionsfragen für die Reise nach innen. Müsste auf der Folie sein, nach den Bibelstellen, Apostelgeschichte 9 und so weiter. Jetzt müssen Reflexionsfragen zu dieser vierten Phase sein, zur Reise nach innen. Noch eine nach vorne? Noch eine nach vorne? Schade, es hätten Fragen sein sollen. Deswegen nehmen wir diese Folie, die hier ist. Die Phase 4. Ja, noch eine weiter? Nee, zurück. Sorry, Timon, ich verwirre dich. Zurück und noch eins zurück. Jawohl, wir nehmen die hier, die Reise nach innen. Und die Frage ist, wo stehst du momentan? Hast du erlebt, dass es so Punkte in deinem Leben gibt, denen du gerne ausweichen möchtest? Gibt es Punkte, wo du genau dieses Gefühl hast, es ist ein Wunderpunkt da und etwas kommt in meine Nähe und ich zucke zurück. Es tut da irgendwie weh. Es können Charaktereigenschaften sein, es können Erlebnisse sein, es können Begegnungen mit Menschen sein. Und dann ist die Frage, vielleicht findest du ein Wort dafür oder eine Wortgruppe, die du festhalten, die du aufschreiben kannst. Und dann die nächste Frage, was wäre vielleicht ein nächster Schritt dabei? Was möchtest du an der Stelle festhalten? Wo möchtest du vielleicht nicht einfach drüber hinweggehen? Oder wo möchtest du ganz bewusst anders agieren, als du vielleicht vorher schon agiert hast, wo du weggezuckt hast oder wo du dich wieder beschäftigt hast mit anderen Sachen, abgelenkt hast? Wo bist du bereit, vielleicht einen Schritt weiter zu gehen, einen Schritt tiefer zu gehen?